Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wusstest du das? Jede 10. Frau kündigt während der Wechseljahre ihren Job. 800.000 berufstätige Frauen zwischen 40 und 64 Jahren in Österreich sind betroffen. In Deutschland sind es 8 Millionen. Viele kämpfen still vor sich hin. Das kostet nicht nur Lebensqualität, das kostet auch Millionen. Doch was wäre, wenn diese Phase nicht das Ende bedeuten würde, sondern der Anfang von etwas Neuem? Wenn es ein Türöffner zu sich selbst sein könnte? Meine heutige Gesprächspartnerin hat genau das erlebt. Nach 30 Jahren im Bankenwesen, nach einem Burnout mit 44, ist Martina Eberhardt heute Psychotrauma- und Kunsttherapeutin. Sie begleitet Frauen durch die Wechseljahre und unternehmen dabei, dieses Tabuthema endlich anzugehen. Und genau das machen wir heute auch. Wir gehen dieses Thema an. Danke, Martina, dass du dir dafür Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema sprechen zu können, weil es mir ein Riesenanliegen ist, das wirklich zu enttabuisieren.
Das machen wir. Und bevor wir das wirklich machen, schauen wir uns noch ein bisschen an, wie schaut denn dein Lebensstil, dein gesunder Lebensstil so aus, unser Health Check?
Der Health Check.
Morgenroutine oder spontan in den Tag?
Morgenroutine.
Und die schaut wie aus?
Also ich liebe es, in der Früh aufzustehen, dann wirklich so mir Zeit zu nehmen, um kurz zu meditieren, dann mir bis vor kurzem einen Kaffee zu machen, den vertraue ich jetzt anscheinend nicht mehr, jetzt einen Tee und mal eine Gartenrunde zu starten. Das ist für mich einfach Auftanken, Kraft tanken. Dann 2 bis 3 Mal, leider geht sich nicht mehr aus, gehe ich walken oder laufen, je nachdem, wie ich hineinspüre und der Körper sagt, okay, heute ein bisschen langsamer walken oder sonst laufen gehen. Ja, das ist so meine Morgenroutine und dann erst frühstücken.
Die Frage Kaffee oder Tee hast du schon beantwortet. Genau. Jetzt ist es eher der Tee. Mein Gamechanger für meine Gesundheit.
Das war sicher die Ernährungsumstellung. Ich habe Kohlenhydrate nicht mehr vertragen. Jetzt momentan muss ich wieder ein bisschen schauen. Also ich bin da wieder auf der Suche, was ich jetzt gut vertrage. Aber das Um und Auf war wirklich die Ernährungsumstellung. Und auch, dass ich wirklich darauf geachtet habe, wo sind meine Stressfaktoren und wie kann ich da etwas lösen, etwas anders machen. Also wirklich Stress zu reduzieren und Ernährungsumstellung, moderate Bewegung. Also nicht mehr, früher bin ich sehr viel laufen gegangen, ein Halbmarathon. Das ist etwas, was überhaupt nicht mehr passt, sondern ich merke so moderate Bewegung, aber das wirklich versuche ich tagtäglich zu machen und zumindest eine Runde gehen. Das mache ich zum Beispiel jeden Tag.
Mein Lieblingsstressabbau, eine Runde gehen wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist die Natur. Ob wandern, ob im Gehen, ob laufen, ob walken, das ist für mich der Stressabbau und auch merke ich, das füllt mich total auf. Also das ist wirklich etwas, wo ich Kraft schöpfe, wo es mir gut geht.
Und das mache ich seit dem Wechsel anders.
Also was ich gelernt habe, ist mal mit mir selbst in Kontakt zu kommen. Das war früher gar nicht da. Das ist eben aufgrund des Burnouts dann auch entstanden, dass ich mich sehr mit mir auseinandergesetzt habe, dann natürlich auch durch die Ausbildungen und dass ich sehr achte, wie geht es mir heute? Was ist heute wirklich für eine Energie da? Wofür habe ich heute Energie? Und dass ich es mir aussuchen kann, was ich arbeite. Das ist für mich überhaupt das größte Geschenk und ich bin seit 1.1. in Pension und jetzt habe ich noch mehr Freiheiten und jetzt mache ich wirklich nur mehr das, was mir Freude macht und das ist eben das Thema Wechseljahre, dass ich da Frauen begleite, dass ich da in ein Unternehmen reingehe und dass ich nichts mehr muss.
Martina, du warst 44 Jahre, als du ein Burnout hattest. Deine Bankkarriere war dann nach 30 Jahren am Ende. Du sagst, das hing mit den Wechseljahren zusammen. Aber war das damals dir schon bewusst, dass das jetzt in Zusammenhang ist mit den Wechseljahren oder hast du einfach gedacht, was ist jetzt mit mir los?
Eher das Zweite, was ist jetzt mit mir los? Ich habe damals, also angefangen hat es, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ganz schwer einschlafen, dann hatte ich einen ganz leichten Schlaf und bin ganz oft munter geworden. Und daraus natürlich resultierend waren Konzentrationsschwierigkeiten da, Brain Fog, den man ja kennt mittlerweile bei den Wechseljahren, und auch Reizbarkeit, was natürlich das eine bedingt das andere. Weil wie man weiß, ist das Folter, wenn man ganz lange nicht gut schlafen kann. Und bei mir haben die Schlafstörungen insgesamt über 8 Jahre gedauert. Ich habe mir dann wirklich immer wieder gefragt, wie ein menschlicher Körper das aushält. Das war ja, ist ja auch spannend, aber man hält mehr aus, als man glaubt. Und trotzdem ist es wichtig, es nicht auszuhalten, sondern sich Hilfe zu holen, Hilfe zu bekommen. Ich habe mir Hilfe geholt, ich habe auch viel gemacht, aber niemand, weder der Gynäkologe noch irgendein Arzt, anderer Arzt noch Therapeuten haben mir gesagt, das könnte mit den Wechseljahren zusammenhängen. Und aus heutiger Sicht glaube ich, natürlich weiß man es rückblickend immer besser, aber wäre es wahrscheinlich anders verlaufen, wenn ich das gewusst hätte, dass ich da etwas tun kann, zum Beispiel bioidente Hormone nehmen. Die hätte ich sicher genommen, das weiß ich aus heutiger Sicht, weil ich eben extreme Wechseljahresbeschwerden hatte. Dann kamen noch Hitzewallungen, die ich Tag und Nacht hatte, dazu. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Also man fragt ja dann, wenn man das nicht erfährt, dass das mit den Wechseljahren zusammenhängt, hinterfragt man ja alles und hatte dann irgendwann mal Angst, dass man todkrank ist. Ja, vor allem die Muskelschmerzen, die Gelenkschmerzen, die da jeden Tag da sind, immer stärker geworden sind. Da war vieles da, wo ich einfach ja auch mit Ängsten konfrontiert war.
Glaubst du, hat sich da mittlerweile schon was verändert? Ist da das Bewusstsein schon größer, eben von Ärzten, Therapeuten, mit denen man mit solchen Beschwerden oder mit denen man über solche Beschwerden spricht? Oder sind wir da immer noch weit davon entfernt?
Also es tut sich ganz, ganz viel. Es gibt Gott sei Dank tolle Plattformen, die ganz viel Information verbreiten. Das ist zum Beispiel wechselweise.net, das ist Menomio Podcast, das sind die Feuerfrauen in Vorarlberg, das ist die Gynäkologin, die ich kennengelernt habe, ganz eine tolle Frau, eine junge, die Danis nennt sie sich, Doc Dani, die Daniela Bach, die auch Podcasts rausbringt. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Information. Es ist auch ganz laut wirklich das Begehren, dass hier Weiterbildungen gibt für Ärzte, weil was ich auch nicht gewusst habe, was Gynäkologen gesagt haben, bei der Menomir macht es einen Menotag und da sind so 5 verschiedene Gynäkologen und Gynäkologinnen zu Wort gekommen, haben Vorträge gehalten und alle haben bestätigt, dass es während dem Studium nur gestreift wird und danach gibt es keine Weiterbildungen mehr für Frauen, eben, also für die Wechseljahre. Dass sich das alles konzentriert aufs Kinderkriegen, auch die Forschung. Und da ist jetzt wirklich ein Shift passiert und da passieren jetzt auch Gott sei Dank mehr. Also ob es jetzt auf der Uni schon was passiert, das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist zumindest, habe ich das Gefühl, das Mindset ändert sich und es wird gefordert.
Wenn jetzt zu dir eine Frau kommt, zu dir kommen ja auch Frauen, um über ihre Probleme zu sprechen, Themen zu besprechen, dann sagst du aber, kommen die wenigsten damit, dass sie sagen, ich habe Probleme in den Wechseljahren, sondern womit kommen die, mit welchen Themen kommen die, wo du dann aber den Zusammenhang durchaus erkennen kannst?
Meistens sind so Lebenskrisen, sei es Trennungen, die Kinder sind aus dem Haus, dann Partner, also Beziehungsprobleme oder auch, dass ich in der Arbeit auf einmal nicht mehr das leisten kann, dass da Selbstzweifel sind. Aber keine einzige bis jetzt kommt in die Praxis und sagt, kann das auch mit den Wechseljahren zusammenhängen? Was jetzt schon passiert, weil meine Klientinnen zumindest wissen es, dass ich über die Wechseljahre spreche und ich spreche es natürlich bei meinen an, dass zum Beispiel letztens eine gekommen ist und gesagt hat, sie hat das Buch von der Shayla DeLise, Woman on Fire, das ja sehr bekannt ist, gelesen, ist dann mit den Informationen zu ihrer Gynäkologin gegangen. Und das ist natürlich schon etwas, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil die Gynäkologin nur gemeint hat, haben Sie auch das rosarote Buch gelesen? Also Ich habe das Gefühl, das ist schon noch in der Ärzteschaft auch noch ein Thema, was da noch, das sicher noch verbesserungswürdig ist.
Ich habe das Buch zur Vorbereitung zumindest ein bisschen, also nicht gelesen, sondern gehört, weil es gibt es auch als Hörbuch. Aber so, ich weiß nicht, wie das dann weitergeht, aber so der Anfang ist wirklich zermürbend, weil man denkt sich, da ist es dann eigentlich vorbei mit dem schönen Leben als Frau. Gibt es dann da noch positivere Kapitel?
Gott sei Dank. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht da sitzen. Das ist mir schon wichtig. Ich will das nicht schönreden. Ich will die Zustände nicht schönreden. Ich kann auch selber sagen, das ist nicht lustig, wenn ich schweißgebadet in Besprechungen stehe, wenn von einer Sekunde auf die andere wirklich der Schweiß rausschießt und man gar nicht weiß, wo überall kann man schwitzen. Das ist ja ganz spannend. Wenn ich merke, ich habe wirklich die Zündschnur, ist jetzt mittlerweile sehr kurz. Ich bin gereizter, wo ich früher gelassener war. Das sind unangenehme Zustände, weil das ist ja nicht etwas, was man will, ja, die Leute anfahren oder merken, dass man sehr schnell genervt ist. Das Positive dran ist, dass es wirklich eine Phase ist, wo Frauen zu sich kommen, wo man viel mehr das eigene wahrnimmt. Das hat damit zu tun, dass sich die Hormone ändern. Und das erlebe ich in der Praxis, dass Frauen dann sagen, jetzt bin ich endlich dran. Ich will das nicht mehr so. Ich habe mich bis jetzt um meine Kinder gekümmert, um den Mann gekümmert, um die Schwiegereltern gekümmert, um die Eltern gekümmert, um die Geschwister gekümmert. Ich will es nicht mehr. Wie lange lebe ich noch? Was will ich noch vom Leben? Und das ist ein für mich völlig natürlicher Prozess, der auch damit zusammenhängt, dass sich die Hormone verändern. Die Shelley DeLisle beschreibt es eh so schön, das ist so, das Östrogen vernebelt uns so. Ist wahrscheinlich in der Natur so angelegt, dass wir uns eben um die Kinder kümmern, ums Nest kümmern. Und wenn das Östrogen weniger wird, dann sehen wir auf einmal klarer, trotz Brain Fog und Wortfindungsstörung, und denken sich auf einmal, was haben wir bis jetzt gemacht? Ja, wieso haben wir das gemacht? Wieso haben wir uns so viel gefallen lassen? Weil das sagen auch ganz oft die Frauen, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich schreie auf einmal zurück oder fahre zurück oder stelle mir wirklich auf die Füße und sage, so nicht mehr mit mir. Das hätte ich mich vorher nie getraut.
Das heißt, da kommen auch unverarbeitete Traumata ans Licht, oder? Die sind immer vernebelt, sondern auf einmal kommen die an den Vorschein. Wie kann man denn dann damit umgehen?
Ja, es kommen auch unverarbeitete Traumata zum Vorschein. Das hat eben auch wieder mit den Hormonen zu tun. Wenn wir Traumata erlebt haben, sei es Entwicklungstrauma, dass wir in der Kindheit einfach unter Umständen groß geworden sind, die nicht förderlich für uns waren, oder eben ein Schocktrauma auch hatten, das nicht verarbeitet worden ist, dann entwickeln wir Überlebensstrategien. Diese Überlebensstrategien sind auch gut. Die brauchen wir auch. Das macht die Psyche automatisch. Und haben uns auch geholfen, bis jetzt gut, bis halbwegs gut durchs Leben zu kommen. Und dann passiert etwas, dass aufgrund der hormonellen Veränderung, weil das Östrogen und das Progesteron ist auch so wie ein Schutz für die Nerven, für unser Nerven, vor allem für das zentrale Nervensystem. Und wenn das weniger wird, dann fällt so wie die Schutzhülle ein bisschen. Und dann passiert es oft, dass wir Stress viel weniger verarbeiten können und dann in Situationen, wo uns die Schutzmuster noch geholfen haben, dann aber wie wirklich, sagen viele, wundnackt dastehen und völlig hilflos sind, dieser Situation hilflos ausgeliefert sind. Und das kann eben sein, je nachdem, was ich erlebt habe, kann es, also das ist aber wirklich der Worst-Case-Szenario, ist mir ganz wichtig, ja, kann es bis zu Angststörungen, bis zu einer Depression kommen. Und dann ist es total wichtig, da Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu Ärzten zu gehen, zu Psychotherapeuten zu gehen, um dieses Thema anzugehen. Ich brauche nicht immer, finde ich, jetzt Therapeuten, aber was schon wichtig ist, ist, dass ich mich aktiv begleiten lasse von Menschen, die da Erfahrung haben. Das kann auch bis zu einem gewissen Grad gut im Coaching auch gehen, bei Lebens- und Sozialberatern gehen. Also, dass ich da, je aktiver ich es angehe und mich begleiten lasse, umso besser geht es mir.
Und das ist ja dann vielleicht auch wirklich dieses Positive an der Zeit, dass man sich endlich mal um sich kümmert und solche Dinge angeht.
Genau.
Für die anderen, für das Umfeld ist es vielleicht oft gar nicht so leicht, wie du, wenn du sagst, jetzt sagt man dann so, mir reicht's, so mache ich immer weiter. Wie können denn die dann damit umgehen? Die Familie, der, die Vorgesetzte, wie geht man damit dann um?
Also ich würde es mal differenzieren zwischen Unternehmen und zwischen Privatpersonen. Was kann ich privat machen? Viele erleben es wirklich, dass in den Beziehungen plötzlich Themen auftreten, die vorher nicht da waren. Und meistens ist es so, dass Frauen sagen, sie haben bis jetzt nichts gesagt, sie haben immer versucht, kalmierend unterwegs zu sein und jetzt wollen sie es nicht mehr. Wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man, also dass die Frau auch wirklich dem Mann erklärt, wie es ihr geht, wie, was es bedeutet, Hitzewallungen zu haben, was es bedeutet, die ganze Nacht nicht schlafen zu können. Und es ist auch, ich bin ja auch Paartherapeutin, ich arbeite auch mit vielen Paaren, die Möglichkeit, wirklich die Beziehung auf eine andere Ebene zu stellen. Hinzuschauen, was ist bis dato bei uns nicht so gut gelaufen? Was können wir verändern? Was tragen wir beide dazu bei? Das heißt, es ist immer, für mich ist eine Krise immer was ganz Tolles, auch wenn sie das unangenehm anfühlt, weil ich kann etwas verändern zum Positiven. Ich kann hinschauen und kann wahrnehmen, was machen diese Veränderungen mit mir, was macht es mit dir als Partner oder auch als Partnerin, wie geht es dir damit und was können wir gemeinsam tun, dass wir da gut durch diese Phase gehen können. Das ist ja, hat ja nichts nur mit den Wechseljahren zu tun. Das ist, wenn ein Partner oder eine Partnerin krank wird. Diese Krisen gibt es immer. Und da brechen dann, finde ich, so die Themen raus, die eh schon immer da waren. Aber da ist wieder dieses Schutzmuster nicht mehr da, wo man so im Alter gut damit umgehen konnte. Und dann ist es wahrscheinlich erst die Möglichkeit, etwas anzugehen. Weil wozu wir Menschen alle neigen, ist, solange es halbwegs geht, rühre ich die Dinge nicht an, sondern es muss schon ein bisschen wehtun, damit ich überhaupt bereit bin, mich zu verändern. Zumindest erlebe ich so und erlebe sie auch bei mir selbst.
Und wie ist es dann im Umfeld des Unternehmens? Wie können dann Vorgesetzte bestmöglich darauf reagieren?
Ich möchte mal ein paar Ziffern nennen. In Deutschland gab es jetzt eine neue Umfrage und da hat man festgestellt, eben von der Hochschule, vom Forschungsteam der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, 2024, und da hat man Kosten berechnet, jährliche Kosten von 9,5 Milliarden Euro, die aufgrund von wechseljahresbedingten Auswirkungen entsteht. Das ist verbunden mit fast 40 Millionen Fehltagen. Wenn man das jetzt unterrechnet auf Österreich, das ist immer so circa ein Zehntel, bedeutet das in Österreich, dass es jährlich einen wirtschaftlichen Verlust von 950 Millionen geben wird. Davon kann man ausgehen. Und dass es circa 4 Millionen Fehltage gibt. Das heißt, das Thema haben wir bereits. Das ist kein Thema, wo ich sage, ich erfinde es, aber das höre ich auch ab und zu, wieso wird da jetzt so viel Lärm und Tamtam gemacht um das Thema, das hatten wir Frauen schon immer und das ist halt so. Ja, solange es keine Ziffern gibt, solange es nicht am Fokus ist, solange es keine Berechnungen gibt, ist es unter Anführungszeichen kein Thema. Doch wenn ich mal diese Ziffern habe, diese Daten habe, dann ist es sehr wohl wichtig, dass Unternehmen dieses Thema aufgreifen. Weil es ist bereits da, so wie es genauso der Alkoholismus schon immer da war und erst die Unternehmen angefangen haben, sich darauf praktisch darauf einzustellen, Aufklärungsarbeiten zu machen, auch Unterstützung dazu geben, hat sich etwas verändert.
Man kann sich auch ganz nüchtern sagen, das kann man sich eigentlich gar nicht leisten, oder? Richtig, dass man eine ganze Generation damit ja verlieren würde. Was kann man jetzt dagegen tun?
Also ganz wichtig ist mal die Gesprächskultur, dass ich anfange, dieses Thema zu enttabuisieren. Das gelingt durch Vorträge, durch Workshops. Es braucht auf alle Fälle dieser Prozess, es braucht Unterstützung natürlich auch der Führungskräfte. Viele, vor allem Männer, und es ist ja, sind ja meistens immer noch mehr Führungskräfte männlich als weiblich, sagen, naja, das ist immer peinlich, wie soll ich das angehen? Also da braucht es wirklich Unterstützung, wie kann ich solche Gespräche führen? Dann braucht es eben Information. Viele Unternehmen haben ja bereits so eine Art Health Center, dass ich das einfach auf dazu gebe, dass ich da eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner habe, wo sich Frauen hinwenden können. Dann ist es auch wichtig, dass ich mit den Mitarbeiterinnen in dem jeweiligen Unternehmen spreche, weil jedes Unternehmen braucht etwas anderes. Also jede Mitarbeiterinnen in verschiedenen Unternehmen brauchen etwas anderes. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Produktionsbetrieb bin oder in einem Dienstleistungsbetrieb bin. Und am besten wissen es die Frauen, was sie benötigen. Und das aufzugreifen und dann zu schauen, okay, wo passt es in den bisherigen Plan rein, was wir eh schon anbieten, das ist oft gar nicht so viel. Aber allein das Bewusstwerden, dass diese Symptome mit den Wechseljahren zu tun haben und dass ich da Unterstützung bekommen kann, das macht schon ganz viel aus.
Was hättest du dir denn damals in deiner Situation gewünscht, damit es gar nicht so weit gekommen wäre, dass du ein Burnout bekommst, dass du dann auch die Karriere dort beendest?
Also das, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass mir wirklich irgendjemand von meinen Unterstützerinnen, Unterstützern mal erwähnt hätte, dass es mit den Wechseljahren zusammenhängt. Die Hitzewallungen, die ich dann etwas später bekommen habe, das war mir schon klar, dass das mit den Wechseljahren zusammenhängt, aber das war eigentlich schon ziemlich das Einzige, das ich so kannte. Ich hätte damals aus heutiger Sicht, natürlich weiß man es im Nachhinein immer besser, ganz sicher bioidente Hormone genommen. Und ich glaube, da wäre es mir dann wirklich besser gegangen. Also so aus heutiger Sicht.
Es gibt ja quasi, oder man kann die Wechseljahre ja in 4 Phasen unterteilen und sie können bis zu 10 Jahre dauern. Das ist länger als manche Ehe dauert. Wie kann man sich denn auf diesen, ja, ich würde schon sagen, Marathon bestmöglich vorbereiten?
Also das Interessante ist, das habe ich vor kurzem gelernt, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt, ob 3 oder 4 Phasen. Manche sprechen eben von 4 Phasen, die Prämenopause, die Perimenopause, dann die Menopause und dann die Postmenopause da ist. Zumindest hat das die Dr. Daniela Bach gesagt, sie sieht so, dass die Perimenopause schon beginnt mit der Menarche, mit der ersten Regelblutung und eigentlich bedeutet die ganzen Jahre bis zur letzten Blutung. Die Perimenopause beginnt so plus minus 2 Jahre um die 40. Das heißt, durchweg schon mit 38, 39, kann auch mit 42 erst beginnen. Und diesen Umbau merken wir gar nicht oder fast gar nicht, die wenigsten. Die Menopause ist tatsächlich die letzte Blutung im Leben eines Menschen. Und die kann man erst im Nachhinein sagen. Und dann ist die Postmenopause, wo wirklich dann bei 2/3 der Frauen die Wechseljahressymptome spürbar sind, wie eben Hitzewallungen, Brain Fog, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen spürbar sind.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, weil wenn du sagst 2/3, dann ist da 1/3 der Frauen, die keine Beschwerden spüren. Haben die einfach Glück oder machen die irgendwas anders?
Das wird auch immer wieder versucht zu ergründen, dass was rausgekommen ist, dass es schon eine genetische Komponente gibt, so mehr oder weniger ein bisschen Glück gehabt und der Lebensstil etwas ausmacht. Bewegen sich die Frauen, wie ernähren sie sich? Was haben sie für ein Mindset, für eine Haltung grundsätzlich dem Leben gegenüber? Das macht ganz viel aus. Und das Dritte ist, in welchem Umfeld sind die Frauen? Ist es ein stabiles Umfeld? Sind sie da in Sicherheit? Haben sie zum Beispiel eine tolle Beziehung, wo sie unterstützt werden. Wie sieht es die Umwelt? Also Kultur, kulturelle Haltungen, gesellschaftliche Haltung hat ganz viele Auswirkungen darauf, wie Frauen die Wechseljahre erleben. In Kulturen, wo Frauen gefeiert werden, wenn sie in die Wechseljahre kommen, haben diese Frauen viel weniger Wechseljahresbeschwerden wie in Kulturen, so wie bei uns, wo das ein tabuisiertes Thema ist. Und deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass in dieser Lebensphase wir ganz, ganz viel machen können, viel lösen können und in die Selbstgestaltung unseres Lebens kommen können und da ganz viel Positives mitnehmen. Weil ich bin auch überzeugt davon, dass wir in den Wechseljahren die Weichen stellen, wie wir mit 50, 60, 70, 80 unterwegs sind. Da können wir noch ganz, ganz viel tun, damit wir lange ein gesundes, erfülltes Leben haben.
Dir ist es ja gelungen. Welche Weichen hast du gestellt? Du hast die Ernährungsumstellung schon angesprochen, dieser bewusste, achtsame Umgang mit dir selbst, oder? Kannst du das noch ein bisschen erklären? Wie können wir jetzt zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, wo man merkt, da verändert sich was, da beginnt was Neues, wie können wir da jetzt die richtigen Weichen stellen?
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen und auch aus der Erfahrung, weil ich begleite ja sehr, sehr viele Frauen dabei, eines der wichtigsten Dinge ist, sich selbst zu hinterfragen. Was glaube ich, was für Glaubenssätze habe ich? Welche Haltung habe ich generell dem Leben gegenüber? Welche Ängste habe ich? Entsprechen die der Realität? Und was tendenziell wir Frauen haben, wir sind so richtige People-Pleaser, so richtig, ich möchte geliebt werden. Ja, ich möchte schon meins sagen, aber ich möchte niemanden verletzen. Das höre ich ganz, ganz oft. Und sage ich, das ist nicht möglich. Sie werden Menschen verletzen, ob sie mögen oder nicht, weil wie Menschen auf das reagieren, was sie tun, liegt bei den Menschen und nicht bei ihnen. Sie wissen es einfach nicht. Und das ist etwas, wo ich ganz, ganz viel machen kann, wo ich hinschauen kann. Das hat damit zu tun, wie sind meine ersten Lebensjahre verlaufen, in welchem Umfeld bin ich groß geworden, wie viele Prägungen habe ich da mitbekommen, wie viele Einschränkungen, wie man sein soll und nicht, wie bin ich wirklich. Und das alles führt dazu, dass dann in den Wechseljahren wir, nicht bei jeder Frau, aber doch ein Großteil der Frauen diese Wechseljahresbeschwerden stärker spürt.
Aber das ist wieder so ein schöner Hinweis darauf, wenn ich das richtig raushöre, dass man zu dem Zeitpunkt ja dann die Chance hat, endlich der Mensch zu werden, der man eigentlich ist. Und vielleicht machen wir noch so ein kleines Plädoyer an die Unternehmen, an die Arbeitgeber und Geberinnen, warum es denn so wichtig ist, genau diesen Frauen jetzt diesen Raum zu geben, sie selbst zu sein. Welchen Mehrwert bringt es dann auch im Unternehmen?
Also ich begleite Frauen, die dann den Mut haben, sich zu bewerben, nämlich für eine Führungsposition, die mutiger werden und sagen, okay, ich traue mir jetzt mehr im Unternehmen, ich übernehme das jetzt, wo sie vorher gezweifelt haben, kann ich das nicht, die anderen können das besser. Das ist auch ein bisschen ein Thema von uns Frauen, dass wir uns sehr, sehr stark vergleichen und immer schauen, wer es besser kann und nicht, hey, ich versuche das jetzt, ich kann das. Das ist zum Beispiel etwas, dass wenn es Frauen besser geht, wenn sie Unterstützung bekommen, sei es auf hormoneller Basis, sei es, dass sie im Betrieb auch, da gibt es sehr viele, haben noch Betriebsküchen, dass man da schaut, Frauen brauchen einfach was anderes, wenn sie in den Wechseljahren sind. Wie kann ich da schauen, welche Speisen biete ich an? Ja, dass sie einfach mehr Wohlbefinden haben, dass sie einfach leistungsfähiger werden. Weil im Prinzip, runtergebrochen, brauchen wir leistungsfähige Mitarbeiterinnen bis zum Schluss. Wir sollen länger arbeiten. Das ist ja das Nächste. Also jetzt ist das Pensionsalter eh schon bis 65. Vielleicht wird es noch erhöht, wissen wir nicht. Das heißt, wir sollen ja langfristig gesund, leistungsfähig bleiben. Und das sind alles wichtige Faktoren, dass ich Frauen unterstütze, dass sie eben länger leistungsfähig bleiben.
Das ist ein schöner Schlusssatz, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil ich habe noch ein paar Mythen mitgebracht, 3, wo du mir bitte dann einfach sagst, ist da was dran oder nicht?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Erstens, die Wechseljahre bedeuten vor allem Hitze, Wallungen und schlechte Laune.
Das ist ein Mythos und auch nicht. Ja, Hitzewallungen gibt es, auch schlechte Laune. Die Wechseljahre bedeuten aber viel mehr. Erstens gibt es viel mehr Symptome. Manche sagen 30, manche sagen sogar bis 70 Symptome, die alle mit den Wechseljahren zu tun haben können. Und das andere ist aber, dass die Wechseljahre die Chance sind, zu sich zu kommen und wirklich die Frau zu werden, die man wirklich ist und ein erfülltes, glückliches Leben zu haben, das zu tun, was in einem ist, nämlich das Potenzial zu entwickeln, das eigene. Und da erlebe ich das, ich habe es bei mir selbst erlebt, das, was ich heute mache, dass ich da sitze, Das hätte ich mir niemals zugetraut mit 40, niemals.
In den Wechseljahren nehmen Frauen automatisch zu.
Das ist ein Mythos. Ja, es verändert sich, die Muskelmasse wird weniger, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir Frauen oft auch Krafttraining machen und moderate Bewegung machen, Ausdauersport. Warum nehmen doch einige Frauen zu oder vielleicht mehr Frauen zu, weil sie die Ernährung nicht umstellen? Unser Körper braucht etwas anderes. Und wenn wir uns da anpassen, was unser Körper tatsächlich braucht in dieser Phase, dann nehmen wir nicht zu. Dann können wir das Gewicht halten.
Magst du das kurz erklären, wie so eine Ernährungsumstellung aussehen kann?
Also ich bin jetzt keine Ernährungsberaterin, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Ernährung eiweißreicher sein muss, weniger Kohlenhydrate, gute Öle, Nüsse, viel Gemüse. Obst ist auch so die Frage, da muss man auch gut achten, wie viel Obst man tatsächlich verträgt, weil es doch sehr viel Zucker auch hat. Und ich zum Beispiel vertrage gar kein Obst. Es geht mir damit gar nicht gut. Ich vertrage total viel Gemüse. Und auch interessanterweise Fleisch. Also ich brauche auch Fleisch, obwohl ich früher jahrzehntelang kein Fleisch gegessen habe. Ist es jetzt so, dass ich Fleisch esse. Aber das ist auch wichtig, woher kommt das Fleisch? Also praktisch die Qualität auch der Lebensmittel. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich da schaue, welche Qualität nehme ich da zu mir.
Und noch ein Mythos. Nach der Menopause ist das Sexleben vorbei.
Das ist ein Mythos. Es verändert sich, interessanterweise kann es sich so in zwei Richtungen verändern. Es gibt Frauen, die sagen, besser denn je, weil ich werde nicht mehr schwanger, ich bin viel freier, obwohl ich die Pille oder sonstiges genommen habe an Verhütungsmitteln, hatte ich immer unbewusst im Hintergrund, fällt mir jetzt auf, ich könnte schwanger werden. Das heißt, sie sind befreit und erleben da totale Freiheit beim Sexleben. Es gibt Frauen, die einfach sagen, nein, ich habe weniger Lust, es ist eher die Berührung, die Zärtlichkeit, also mehr Körperkontakt, weniger, dass es jetzt bis zur Penetration kommen muss. Und was wichtig ist, ist, ja, es gibt die Scheidentrockenheit und es gibt auch die Atrophie, das heißt, die Schleimhaut in der Vagina wird abgebaut und das schmerzt bei der Penetration. Nur da gibt es Gott sei Dank Salben, wo das wunderbar hilft und wo die Schmerzen dann weggehen und wir genauso ein tolles Sexualleben haben können als vorher.
Also gute Aussichten für alle, die noch nicht in den Wechseljahren sind und für alle, die schon mittendrin sind. Für die, die mittendrin sind, bitte ich dich jetzt noch um dein Rezept, so wie Saas am Ende des Besuchs oft verschreibt. Bitte verschreib uns Hörerinnen vor allem, aber vielleicht auch den Hörern, die ja da auch eine tragende Rolle spielen können, ein Rezept, wie man wirklich gut durch diese eigentlich herausfordernde Zeit kommen kann.
Das Rezept.
Ganz wichtig ist wirklich die Eigenverantwortung, die Eigeninitiative. Sich die Informationen zu holen, eben diese Plattformen gibt es, das ist eben wechselweise.net oder Menomio, die Daniela Ulrich, die super Podcasts macht. Dann gibt es auch die Dr. Dani, das ist eben der Daniela Bach, das ist auch eine Gynäkologin, die ganz tolle Podcasts macht, die war auch schon bei der Daniela Ulrich, dass ich mir die Informationen hole, dass ich mit den Gynäkologinnen und den Gynäkologen spreche und sollten die da nicht drauf eingehen, dann wirklich andere suchen, die mittlerweile sehr aufgeschlossen sind und da Frauen unterstützen. Und auch, wenn sie das Gefühl haben, ja, es gibt Themen, die ich mir anschauen möchte, sich dann wirklich Unterstützung holen.
Das ist ein guter Aufruf. Und in diesem Sinne wünschen wir allen alles Gute, in welcher Phase sie auch gerade sind. Und dir, liebe Martina, danke fürs Kommen.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.